herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech to go,
der Praxispitch, euer Podcast hier rund um KI und Technikthemen. Wie immer mit dabei habe ich Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian.
Ja, Yusuf, ich freue mich, dass du zu unserem gemütlichen KI und Technik stell dich ein wieder hier bist und dass wir uns hier getroffen haben. Und wir haben gleich zum Start ein Thema, über das wir mal diskutieren können. Und zwar geht es um die Rolle Europas in Bezug auf KI-Infrastruktur. Da gibt es ja eine Nachricht jetzt, die so ein bisschen aufhorchen lässt und die vielleicht auch so einen kleinen Schub bringen könnte für die Rolle Europas auf dem Rechenzentrums- und KI-Markt. Stichwort KI Gigafactory. Da habe ich jetzt gehört, dass dass IONOS, also das ist ja ein deutscher Hosting- und Cloud-Anbieter, und Hochtief gemeinsam bei der EU-Kommission ein Vorhaben angekündigt haben. Die wollen also so eine KI-Factory bauen. Und das klingt jetzt erstmal so, als würden wir jetzt mal so langsam hier auch aufwachen und so ein bisschen aufschließen zu anderen großen Märkten auf der Welt. Ist das wirklich was, wo man jetzt schon sich drauf freuen kann? Oder ist das eher, wie soll ich sagen, so eine Seifenblase? Wie hast du das aufgenommen?
Also, wir sind Europa. So habe ich das aufgefasst. Weil die Vorgeschichte dazu, also die EU hat ja große Fördermittel jetzt zur Verfügung gestellt, um eben diese KI-Gigafactories aufzubauen. Das heißt, die haben einen Riesenhaufen, ein paar hundert Milliarden jetzt mal aufgestellt und würden jetzt mit Förderungen eben diese KI-Gigafactories mitfinanzieren. Also natürlich mit Hilfe der Privatwirtschaft, aber es gibt halt auch Fördermittel. Und dazu haben sie halt jetzt mal aufgerufen, dass sich mal alle zumindest europäischen großen Konzerne zusammenschließen und hier mal einen Plan sozusagen uns geben, damit man ein bisschen zumindest mitstinken kann. Und die ursprüngliche Idee war, dass eben SAP, die Deutsche Telekom, die Schwarzgruppe und halt noch ein paar und auch eben IONOS da halt sich zusammenschließen und gemeinsam halt so richtig, richtig große Projekte machen. So ähnlich halt Microsoft und Amazon und Azure Cloud und also, dass man da zumindest eine ähnliche Infrastruktur bauen kann und ähnliche Hebeleffekte hätte. Ja, und dann kamen wir uns natürlich wieder selbst in den Weg. Also Europa ist zerfleddert, könnte man sagen. Und deswegen konnten sie sich natürlich nicht einigen, weil es gibt halt zu viele Interessen und zu viele große Konzerne, die sehr statisch sind. Und was ist dann passiert? IONOS hat sich mit Hochtief geeinigt und hat gesagt, hier ist jetzt mal unser Vorschlag. Und dann wird es noch zwei, drei andere geben, die werden jetzt auch wieder Vorschläge bringen. Und die große Gefahr ist halt, dass das halt alles nur so Insellösungen sind, die aber alle irgendwie nicht diese Hebeleffekte kriegen. Ja. Und das wäre dann eigentlich nur verbranntes Geld, ja, weil dazu brauche ich dann auch keine Förderungen aus der EU, dass dann halt ein IONOS sich dann irgendwie daran ein gutes Geld daran verdient mit Pipifax, ja, für Kleinkunden oder sowas, ja, das bringt alles nichts. Ich meine, sie kündigen an, das sollen wirklich große KI-Gigafactories werden mit 50.000 GPUs, und sollen dann nachher 100.000 GPUs auch werden. Aber es ist im Verhältnis zu dem, was da draußen bereits existiert und was da halt in Serie produziert wird, ist das halt nichts. Ja, das ist, und es geht hier letztendlich um die Datensouveränität. Also es geht hier nicht um die Interessen einzelner Unternehmen, sondern es geht um die europäische Datensouveränität. Und das finde ich richtig kacke von diesen ganzen Unternehmen, dass sie da ihre Eigeninteressen in den Vordergrund stellen, statt dass sie hier quasi mal ihren Stolz und ihre ganzen Eigeninteressen mal zurückschrauben und schauen, dass sie ein Modell bauen, das irgendwie konkurrenzfähig ist. Ja, also ich fürchte, das wird ein Schuss ins eigene Knie, Es wird richtig viel. Es ist so ein bisschen wie die Merkel damals mit der Energiewende. Ja? Also wo halt extrem viel Kapital aufgestellt wurde für eine Energiewende. Und wer hat profitiert? Keiner aus Europa. Ja? Und es war eigentlich alles nur, es hat eigentlich nur Geld gekostet, hat aber wenig gebracht. Und so ähnlich schaut das jetzt hier auch aus, weil halt wieder einzelne Unternehmen in Europa ihre Eigeninteressen vor die Interessen der Gemeinschaft stellen. Und die EU hier ein bisschen in der Zwickmühle steht, klarerweise, weil sie könnten jetzt natürlich sagen, okay, wir geben jetzt trotzdem nur Jonas und Hochtief quasi alle Aufträge. Aber die sind ja auch darauf angewiesen, dass in Zukunft halt die auch kooperieren, die SAP und die anderen großen Konzerne, also die Schwarzgruppe, dass die hier auch in dem ganzen Spiel mitspielen. Das heißt, du bist dann eigentlich gezwungen, auch die kleineren zu unterstützen, obwohl du weißt, dass das eigentlich nichts bringt. Und ja, und das ist halt so das klassische europäische Dilemma. Es ist quasi, jeder will seine eigene Suppe kochen, keiner ist bereit, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das ist das perfekte Beispiel dafür, wie man sowas von Anfang an gleich falsch macht. Das ist meine Meinung. Was ist deine Meinung?
Also es gibt ja auch europäische Erfolgsmodelle, also die gezeigt haben, dass man zum Beispiel gegenüber den USA auch ein Gegengewicht sein kann. Da fällt mir die Luft- und Raumfahrtindustrie ein. Also Stichwort Airbus. Ja, da hat man ja ein paneuropäisches Unternehmen mehr oder weniger gegründet, an dem verschiedene Länder mitarbeiten und das tatsächlich dann auch mehr und mehr Marktanteile Boeing abgräbt. Ja, offensichtlich auch, weil die Produkte, die erzeugt werden oder produziert werden, sogar technologisch überlegen sind. Wäre so etwas nicht ein Ansatz, dass man sagt, man gründet sozusagen ein europäisches KI-Unternehmen, was dann auch wirklich als ein starker Player auf dem Weltmarkt agiert und das dann eben solche Projekte zentral irgendwie vorantreibt? Also sowas könnte ich mir da eher vorstellen.
Das ist ja das, was die Saudis tun, ne? Also die haben ja genau dieses Modell mit diesem, ich weiß jetzt nicht mal, wie diese neue Firma, die sie da gegründet haben, die hier mit 100 Milliarden eben mehrere so Giga-Rechenzentren oder Giga-Factories bauen werden. Für Europa wäre das wahrscheinlich auch eine gute Idee. Aber ehrlich gesagt, Airbus ist eher die Ausnahme, ne, dass das funktioniert hat, weil es gibt sonst wenige Modelle, wo das in Europa funktioniert hat. Und das war tatsächlich halt der Wettbewerb, der das möglich gemacht hat und ein sehr starkes Frankreich und ein sehr starkes Deutschland. Also es gab eigentlich zwei Player, die hier sehr, sehr federführend das Ganze gesteuert haben. Und jetzt gibt es halt sehr, und es gab halt nicht so viele Länder, die irgendwie Mitspracherecht gehabt haben. Und das hat sich jetzt schon verändert. Also seitdem Airbus gegründet wurde, ist erstens die EU gewachsen, zweitens ist die Macht der Rechtspopulisten gewachsen und drittens sind halt viele Veto-Parteien drinnen, eben wie Ungarn oder Polen oder eben rechts oder totalitär fast schon, also Länder, die totalitär getrieben werden und die halt eben von Russland gelenkt sind oder halt vom Ausland, von anderen Unternehmen oder von anderen Staaten, die halt genau diesen Keil in Europa ein bisschen treiben wollen, weil es natürlich ihren eigenen Interessen wieder hilft. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre. Und der Grund, warum Airbus heute gut ausschaut, ist nicht, weil Airbus so geil ist, sondern weil Boeing so scheiße ist. Also noch vor 5, 6, 7 Jahren war Boeing the place to be, ja. Und dann haben die halt eine Kultur reingebracht, die halt irgendwie nicht mehr den Standards entsprochen hat, die in der Luft- und Raumfahrt relevant waren. Und dann wollten die halt immer schneller, immer schneller, immer schneller und immer mehr Flugzeuge produzieren und haben dann auf die Qualität vergessen. Ja, und jetzt schmieren die halt einen nach dem anderen ab. Und natürlich will dann keiner mehr Boeing kaufen, wenn irgendwie die Wahrscheinlichkeit, wenn du da einsteigst, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie abstürzt. Aber wenn sie abstürzt, bist du tot. Das heißt, ja, das ist, das, ja, also diese Gefahr will sich natürlich keiner aussetzen. Und da kaufe ich natürlich lieber Airbus, wo ich weiß, die Qualität stimmt, auch wenn es jetzt teurer ist oder was auch immer. Also das Beispiel, dass es staatlich organisiert, also dass es eine Unternehmung gibt, die staatlich organisiert ist, wie à la Boeing und à la Airbus, finde ich gut. Und die Saudis machen es vor, wie es geht. Ja, ja, ob es in Europa so funktioniert mit dieser Menge an Interessenslagen, weiß ich nicht. Ja, es wäre schön, es wäre gut und es wäre mehr oder weniger der einzige und letzte Weg, um sich hier noch irgendwie am Leben zu halten. Ansonsten werden wir keine Souveränität haben, also keine digitale Souveränität haben.
Na, ich glaube, es geht halt darum, auch einen Weg zu finden, dass man wirklich versucht, die stärksten Akteure zu beteiligen. Es ist klar, dass da nicht alle gleichermaßen mitwirken können, weil dann hast du einfach auch zu viele Interessen, die da reinwirken. Aber vielleicht einen Weg zu finden, dass jetzt wie im Beispiel Airbus jetzt sich 2, 3, 4 starke Player zusammenschließen und dass die anderen aber auch was davon haben. Da muss man halt Wege finden, dass dann alle sagen, okay, wir in Europa profitieren davon auf die eine oder andere Weise, um das dann irgendwie in Einklang zu bringen. Ja, also das glaube ich schon, dass das funktionieren könnte, auch wenn es natürlich heute schwieriger ist, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war, du hast es ja genannt, die verschiedenen Sachen, die da mit reinspielen. Aber wie wichtig das ist, das sehen wir ja auch, weil die Rechenpower, die es in einer Region gibt, die ist ja heutzutage noch viel mehr als einfach nur ein Marktfaktor, ja, oder ein Wettbewerbsvorteil. Es ist ja schon fast ein Machtfaktor. Ne? Also das heißt, neben, sagen wir mal, der wirtschaftlichen und der militärischen Stärke ist ja die technologische oder genauer gesagt jetzt auch die Stärke im Rechenzentren und KI-Bereich ist ja ein Kriterium, was in der Zukunft ein unfassbar wichtig wird, um einfach weltweit mithalten zu können. Mhm. Und dass da es Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Regionen, das zeigen ja auch verschiedene Erhebungen und Prognosen. Das heißt also, dass hier zum Beispiel der Strombedarf der Rechenzentren bis zum Jahr 2035, also bis in 10 Jahren, um das 30-fache ansteigen könnte. Man überlege sich, wie groß der Strombedarf heute schon ist. Und das bedeutet, dass sich da auch eine Segmentierung ergeben wird. Das heißt also, diejenigen, die in der Lage sind, die Infrastruktur und die Ressourcen zu bieten, die werden dann da vorne weggehen. Und die anderen schauen da so ein bisschen in die Röhre. Was mir dann auch noch Sorgen bereitet, ist, dass man dann eben aus Machtaspekten heraus andere Dinge, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, komplett zurückstellt. Ne? Wie siehst du das?
Ich stimme teilweise zu, aber teilweise glaube ich, ist es selbstregulierend. Also Energie, und das haben wir ja auch schon, also auch schon vor dem Podcast, also wer unseren Blog verfolgt, der wird auf der harte Erwartung.com-Seite, der wird schon oft gelesen haben, dass wir glauben, dass der größte Bottleneck im AI-Zeitalter die Energieproduktion ist. Und dass derjenige, der das Energieproblem löst, das Rennen machen wird. Und das zeigt sich immer mehr. Also als wir das vor 2 Jahren behauptet haben, war es zwar schon recht absehbar, also wir sind jetzt nicht so die Hellseher, sage ich jetzt einmal, aber dass es solche Dimensionen annimmt, hat jetzt auch keiner so wirklich erwartet. Ja, also dass da KI-Anteile von Regionen von wenigen einstelligen Prozenten auf 70-80% steigt in Regionen wie in England, in Dublin oder in Städten. Also in Frankfurt bei irgendwie 40-50% liegen. das hätte keiner so wirklich erwartet und dass das auch so schnell geht. Und jetzt kommt natürlich der geopolitische Faktor. Und das ist ja auch etwas, was wir prognostiziert haben, dass es halt Player gibt, die halt extrem viel Energie haben. Eben die ganzen arabischen Länder, auch Russland, China. Und China ist natürlich der allergrößte Player. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Kampf von den Amerikanern, also um das so weit wie möglich zu drosseln, also China so weit wie möglich zu, also der Versuch, sie zu drosseln, daran liegt, dass sie einfach wissen, dass China einfach die dreifache Stromkapazität haben wird bis zum Jahr 2030 wie USA. Also ich habe mal irgendwie kurz recherchiert und wenn ich das noch irgendwie richtig in Erinnerung habe, die USA hat irgendwie so 1,2 Gigawatt, also 1,3 Terawatt Strom, also Gesamtkapazität, oder 1,2 Terawatt, ja. Und die Chinesen liegen schon bei über 2 Terawatt. Allerdings wird es in den USA auf Maximum 2, also die werden es verdoppeln, also die werden auf 2 Terawatt, 1,5 bis 2 Terawatt kommen mit den aktuellen Projekten und die Chinesen kommen auf über 6. Also, und wenn man sich jetzt überlegt, was man mit 6 Terawatt Strom und wenn du die entsprechende Infrastruktur dazu hast, was man sich da für einen Vorteil erkaufen kann, das ist schon gigantisch. Und wir reden hier nicht von 10, 20 Jahren, sondern wir reden bis 2025, bis 2030. Ja? Und ich sage deswegen auch, dass die Nachhaltigkeit es wird ein selbst regulierendes Thema sein, weil es gibt kaum Technologien, um diese Stromkapazitäten in dieser Zeit aufzubauen, außer Solar und Wind. Du kannst nicht, also du kannst natürlich Kohlekraft, aber bis ein Kohlekraftwerk gebaut ist, dauert es 20 Jahre. Es ist nicht so, dass du das über Nacht aufstellen kannst. Genauso ist es mit Atomkraftwerken. Genau, also Erdgaskraftwerke werden an Relevanz gewinnen. Also das sind halt die man auch recht schnell bauen kann. Wind, Solar, das sind die du schnell hochskalieren kannst. Und das ist das, was auch passiert. Und deswegen wird das, also dieses Nachhaltigkeitsthema wird sich automatisch regulieren, ja. Was aber das Problem ist, dass insgesamt die Emissionen einfach trotzdem so viel mehr steigen. Also sie werden sich verdoppeln, ja. Das heißt, wir werden dem Klimaziel auf gar keinen Fall näher kommen, weil das Additional an Strom, das wir da produzieren und auch an CO2, die wir da produzieren, das werden wir nicht reduziert kriegen. Ja. Das ist, aber ich meine, ich finde, die größere Gefahr ist tatsächlich eben dieser geopolitische Faktor, weil man merkt jetzt schon in Europa, diese ganzen Städte, also London, Frankfurt, Amsterdam, die sind schon dicht. Ja, also da wird auch nichts mehr, man hört immer wieder, also wir haben jetzt letztens, glaube ich, über Fra 03 irgendwie geschrieben oder erzählt. Und da geht es aber halt gerade um 20 Megawatt. Ja, also Pipifax in Wirklichkeit. Im Städteverhältnis ist das richtig viel. Ja. Aber wenn wir von Saudi-Arabien reden oder halt dieses The Line oder wie das, Neom, genau. Neom, ich meine, die werden 2,7 Gigawatt konsumieren, ja. Mhm, also das steht in keinem Verhältnis, ja.
Ja, ja. Ja, man sieht es ja auch beim Blick innerhalb von Europas, dass sich hier Dinge verschieben auch, ne? Also es gab jetzt auch gerade eine aktuelle Prognose oder Untersuchung, wie sich die Rechenzentrumskapazität oder beziehungsweise die Nachfrage innerhalb von Europas entwickeln wird. Und da hat man auch gesehen, also vor allem die nordischen Länder und die im Süden, dass die überdurchschnittlich stark zulegen werden, wohingegen jetzt die bisherigen Schwerpunkte, also wie jetzt zum Beispiel Dublin, London, Frankfurt und so weiter, die werden unterdurchschnittlich wachsen. Das heißt also, es wird hier auch zu einem gewissen Ausgleich kommen, was oder weitestgehend natürlich auch den Ressourcen oder auch der Infrastruktur geschuldet ist. Wir wissen ja auch, in Dublin gibt es ja quasi auch ein Moratorium. Also da können ja jetzt auch erstmal keine neuen Rechenzentren ans Netz gehen. Da hatten wir auch drüber geschrieben in unserem Blog. Mhm. Und da findet also innerhalb Europas ein Ausgleich statt. Aber wenn man das global sieht, dann glaube ich eben, dass da vor allem da der Zubau erfolgen wird, wie du ja auch sagst, wo eben die Energie verfügbar ist und die Infrastruktur, ja. Also insbesondere China, die ja sehr stark auch auf Solarenergie setzen, was ja gut ist, aber insgesamt steigen natürlich da auch die Emissionen an, ja. Also da müssen wir wirklich gucken auch, wie wir als Europäer hier in die vorankommen und da nicht zur Marginalie werden weltweit.
Deswegen ist ja auch dieses ganze Thema eben da in Deutschland eben mit diesen Hochtief und Jonos. Also das ist halt sehr Deutschland fokussiert, aber Deutschland kann gar nicht die Kapazitäten decken. Ja, also das heißt, man darf nicht mehr nur deutsch denken, man muss halt gesamteuropäisch denken. Und das würde auch quasi ein bisschen einen Ausgleich bringen, wenn man halt in den südlicheren Ländern und in den nordischen Ländern irgendwie ein bisschen mehr Ansiedlung fände, sage ich jetzt einmal. Weil, ja, und hier kommen sich wieder die Europäer selbst stehen sich selbst im Weg, weil halt jedes Land seine Eigeninteressen vertritt. Und wir es immer noch nicht geschafft haben, ein Europa zu sein, sondern jeder halt sein eigenes Ding macht. Und aber andere Länder und vor allem totalitäre Regime, ja, oder halt Regime, die halt zentral regiert sind, wie eben China, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Russland, das sind halt Länder, da wird eine Linie angesetzt und das wird exekutiert. Und dann steht dem nichts im Wege. Und die können dann halt skalieren. Und wir können das halt nicht. Und deswegen stehen wir auch an. Selbst die USA, die ja früher hat man gesagt, ein demokratisches Land sind, ja, heute eher autokratisch immer werden, aber durch dieses Autokratische halt jetzt eher die Möglichkeit haben, hier die Energiepolitik zu steuern. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ich würde das persönlich nicht tauschen. Also ich würde niemals eine Autokratie gegenüber Fortschritt tauschen, weil Autokratie vernichtet sich in irgendeinem Zeitpunkt immer selbst. Das hat die Geschichte immer gezeigt. Hingegen Demokratie oder halt selbstregulierende Organisationen und Unternehmungen und auch Staaten haben immer den Fortschritt weitergebracht, selbst wenn sie eine Zeit lang hinterher gehangen sind und nicht mithalten konnten. Aber on a long run ist quasi ein selbstregulierendes System immer ein besseres System als ein autokratisches, zentral gesteuertes, sehr fehleranfälliges, nicht selbstregulierendes System. Aber im Moment, man sieht eh hier, wo die Reise hingeht. Ja, also wir, da kann man ja auch schon den Bogen spannen zu unserem zu unserem Reality und Truth Fan Elon Musk, ja, der ja neue Pläne vorgestellt hat, gemeint hat, ach, die Wahrheit, wir müssen die Wahrheit neu schreiben, ja, weil die passt mir irgendwie nicht, die Wahrheit. Ich finde, die Wahrheit, wie ich sie euch erzählen will, ist viel besser als die Wahrheit, die hier draußen ist. Und das klingt jetzt alles sehr lustig, aber das ist wirklich gefährlich. Das ist wirklich super gefährlich, was gerade passiert. Ich meine, angefangen hat das Ganze, Elon Musk hat ja Grok rausgebracht, also eine KI, die sehr, sehr gut war, also angeblich, ich verwende sie nicht, aber die halt wirklich sehr gute Leistungen gebracht hat. Nur hat sie ein Problem gehabt, sie hat dem Elon Musk immer widersprochen. Und alles, was er behauptet hat, hat er gesagt, ja, das ist eine Lüge. Und weil sie halt so wahrheitsstrebend war, hat sie halt Elon Musk immer wieder entlarvt als den größten Lügner auf der Erde, also den größten Verteiler von Unwahrheiten. Aber die waren quasi in einer Linie mit Donald Trump und Elon Musk, die haben sich quasi nichts gegeben. Das waren so die zwei Verbreiter von Lügen und von Fehlinformationen weltweit. Das ist natürlich blöd für denjenigen, der das gebaut hat. Das hat der schon versucht, über System Prompts irgendwie das in irgendeiner Art und Weise abzuschwächen. Es hat natürlich andere Konsequenzen gehabt. Da sind dann plötzlich neue Narrative entstanden, wie weißer Genozid in Südafrika von weißen Farmern. Und da sind plötzlich irgendwelche Neonazi-Verschwörungen hochgekommen, wo jeder weiß, dass das halt alles nur Verschwörungstheorien sind. Dann habe ich gesagt, nein, das war ich gar nicht, sondern das hat nur irgendwer gemacht, ohne meines Wissens. Genau. ja, und jetzt reicht es ihm. Er hat die Schnauze voll von Grok. Jetzt behauptet er, der ist mit so viel Müll trainiert worden im Internet, dass es alles irgendwie so diese Woke-Welt, die hat nur Unwahrheiten verteilt. Und jetzt muss man mal die Wahrheit da neu trainieren. Und fangt schon an mit, okay, wir reduzieren schon mal die Zahlen vom Zweiten Weltkrieg. Es waren nicht 6 Millionen, sondern es waren nur 200.000 Juden, die gestorben sind. Ja, das ist mal eine neue Wahrheit. Mhm. Und dann lasst er sich jetzt über X oder X-Twitter neue Wahrheiten schicken, die er dann halt in sein neues Modell trainiert.
Das ist bestimmt eine gute Idee, dann das auf X oder Twitter zu trainieren. Da kriegt man bestimmt hochwertige Infos.
Mhm. Ja, total. Also, aber es geht, also, und das ist das, also man könnte jetzt dem Elon Musk Dummheit vorwerfen, aber das ist er ja leider nicht. Er ist sehr strategisch in allem, was er tut. Und wenn man das weiterdenkt, dann sieht man schon, wo die Reise hingeht. Und zwar in eine dystopische Welt, also in eine Art Sektenwelt, wo er die Realität steuert und quasi Geld dafür verlangen kann, dass du von deiner derzeitigen Welt fliehen kannst. Dann zahlst du halt deinen Ex-Account und da drinnen ist alles schön. Es ist alles, also diese Wahrheiten sind so angepasst, dass sie deinem Weltbild entsprechen, dort ideologisch bist du unter deinesgleichen und du hast eine breite Distribution über die X-Plattform, du hast Grok als künstliche Intelligenz, die diese Wahrheiten, also Wahrheiten unter Gänsefüßchen, ich zeige hier Gänsefüßchen, sozusagen nochmal verarbeitet und nochmal interpretiert und dir quasi sagt, wie das zu verstehen ist und dann gibt's die breite Wissensdatenbank, also die er selbst geschaffen hat mit den Wahrheiten, die das alles untermauert. Und jetzt kannst du hingehen und dich da drinnen verlieren und wie in einer Sekte. Und das kannst du sehr groß machen in Wirklichkeit, weil über so ein Social Media, wo du alle Informationsströme kontrollierst und in einem One-to-One-Szenario auch verstärken kannst und auch in irgendeinem zu einem späteren Zeitpunkt sogar zu Aktionen anweisen könntest, kannst du hier quasi eine Dark Army bauen, ja, die wirklich gefährlich ist. Ja, also das ist jetzt das dystopischste Szenario, das mir zu dem einfällt. Und leider ist es meiner Meinung nach auch das realistischste. Weil ansonsten müsste man glauben, Elon Musk ist dumm.
Wie siehst du das? Das ist zweifelsfrei nicht, ja. Also das klingt ja auch alles sehr durchdacht, was er da macht aus seiner Sicht. Also diese Filterblase, die dadurch entsteht, das ist sehr wahrscheinlich so und bei vielen wird das auch klappen. Es gibt ja auch Untersuchungen, ich bin letztens auch über eine Untersuchung gestoßen, dass die Antworten, die Menschen bekommen von KI, dass die gar nicht hinterfragt werden, also dass da auch keine Links geklickt werden oder dass dann auch keine zweite Meinung eingeholt wird. Das heißt, da sehe ich auch ein großes Gefährdungspotenzial. die bestimmte, also gerade die junge Generation ist davon betroffen. Und das wird möglicherweise oder sehr wahrscheinlich zu einem Problem werden, wenn wir da nicht irgendwie gegensteuern. Also das heißt, wir hatten es ja auch schon bei einer der letzten Folgen angesprochen, dieses Thema Medienkompetenz, was ganz wichtig ist und dass man eben auch nicht immer der ersten Quelle gleich vertrauen soll, sondern dass man Dinge hinterfragen soll. Also diese eigentlich für uns grundlegenden und selbstverständlichen Dinge, die im Moment so ein bisschen verloren gehen. Das wird passieren müssen, denn sonst laufen wir wirklich Gefahr, solchen Scharlatanen wie Elon Musk, ja, das sage ich jetzt bewusst so, weil es ist ja wirklich seine Absicht offensichtlich, hier die Realität zu verzerren. Also, dass wir solchen Leuten dann auf den Leim gehen und dass sich dann mit der Zeit wirklich eine neue Realität herausbildet, die dann einfach so da ist. Ja, diese alternativen Fakten, die ja, glaube ich, Trump auch schon eingeführt hatte in seiner ersten Amtszeit, die manifestieren sich jetzt in diesen modernen Technologien. Und ja, ich sehe das als großes Risiko an. Da bin ich also auch ganz deiner Meinung. Ja.
Vor allem, du kannst das halt nicht steuern. Also, wenn du den Zugang zu dieser Welt bekommst, ja, ja, indem du einen Ex-Account hast oder indem du da drinnen viel Zeit verbringst, irgendwann verschiebt sich deine Realität. Und das haben wir ja schon früher gesehen, Hexenverbrennungen. Also, das ist jetzt. Es ist nicht so, dass das nicht schon passiert wäre. Wir haben das in jeder Epoche unserer Zeit, in der Entstehungsgeschichte der Menschheit schon erlebt. In allen Dimensionen. Von ja. Kreuzzügen über Hexenverbrennungen, über religiöse Kriege, über ideologische Kriege, über Ressourcenkriege. Und all diese Themen sind ausgelöst worden durch Technologien, die jetzt gar nicht selbst steuernd waren, wie Bücher oder wie Religionsbücher oder wie Dokumente oder Bürokratie oder durch Sprache, also durch Erzählungen, Geschichten. Und jetzt haben wir aber eine künstliche Intelligenz, die selbst Entscheidungen treffen kann, basierend auf diesen Dingen und die Realitäten komplett steuern kann. Und ja, das in einer Skalierung, die es noch nie gegeben hat. Weil das Buch hat man gelesen oder hat man nicht gelesen. Ja. Aber ja, wenn du halt, ja, und du hast immer noch dir selbst überlassen, wie du das interpretierst. Aber wenn die KI das für dich interpretiert und dir nur mit den Output liefert, dann hast du früher oder später verlierst du den Bezug zur Realität. Und das sehen wir ja doch. Das sehen wir in allen Ebenen, allen Ecken. Das sehen wir in der Spaltung der Gesellschaft. Das sehen wir bei den Trumpisten, bei den Ultraliberalen, bei den Demokraten, bei den Linken, bei den Rechten. Also das ist ein ganz natürliches Verhalten. Und wenn man irgendwie den letzten Harari gelesen hat, der Nexus, ja, dann jeder, der das gelesen hat, weiß, wovon ich rede. Aber dort beschreibt er eben genau auch diese Dystopie, ja, wie eben diese Informationstechnologie genutzt werden kann, um ganze Realitäten zu verändern und auch zu steuern. Und unser Sektenführer Elon Musk ist der perfekte Kandidat dafür. Ja,
ja, weil er hat die technischen Mittel, er hat die Ressourcen, also alles, was man braucht. Ja. Um vielleicht die Weltherrschaft irgendwie zu erobern oder was man da auch immer drunter versteht. Genau. Zumindest mal die Meinung.
The brain.
Ja, genau. Da musste ich auch gerade dran denken.
Was wollen wir heute tun? Die Weltherrschaft ja, uns reißen.
Legendär. Also war wieder ein schöner Rückblick auf die 90er. Kommen wir mal zu unserer Kategorie KI's Next Topmodel. Da haben wir natürlich auch wieder was mitgebracht dieses Mal. Und zwar drei Sachen. Einmal haben wir von Microsoft eine sogenannte dienende KI mit dem Namen Mu oder wie auch immer man das ausspricht. Und das Schöne ist, dass das lokal läuft, also wirklich auf dem Endgerät. Und das hat natürlich gewisse Vorteile. Hast du dich damit schon ein bisschen beschäftigt?
Also ich habe mir gedacht, na endlich. Ja. Also Mu soll eine sprachgesteuerte KI sein, die einfach immer auf deinem Laptop läuft oder auf deinem PC. Und wenn du sagst, ja, ich möchte Helligkeit raufdrehen, Helligkeit runterdrehen, ich möchte lauter machen, leiser machen, ich möchte das auf den Screen scheren, das auf den Screen scheren, dass man nicht mehr in irgendwelchen Einstellungen herumklicken und irgendwas machen muss, sondern dass man ihm das einfach sagt, also entweder über Sprache oder Eingabe, und er tut das. Also quasi die KI-Fizierung der Systemeinstellungen. Also das finde ich super. Deswegen dienende KI, ja, also sie soll quasi einfach nur das tun, was man ja sagt. Und natürlich ist das nicht sehr ressourcenintensiv und kann direkt auf der NPU vom Gerät laufen. Aber es ist einfach ein Problemlöser, würde man sagen. Ja.
Mhm. Okay, das klingt aber sinnvoll. Und was hältst du von den Google Audio Overviews? Die sind ja jetzt auch neu. Das heißt, man kann sich damit Suchergebnisse einfach gesprochen per Stimme zusammenfassen lassen. Da habe ich natürlich auch eine starke Meinung dazu, aber
Die würde mich wirklich interessieren.
Okay, ja. Fange ich mal an. Also ich meine, wir haben ja lange Jahre immer wieder, hieß es ja so, was sind die SEO-Trends des nächsten Jahres? Und dann hieß es ja immer, ah ja, Voice Search. Ja, das war schon irgendwann so ein Running Gag, weil jedes Jahr am Ende hat man gesagt, im nächsten Jahr kommt Voice Search, und was war es? Kam nichts. Ja, war dann immer so tot. Aber jetzt sieht es so ein bisschen anders aus, denn jetzt im Zusammenhang mit den neuen Google KI-Suchprodukten wie dem AI Overviews oder jetzt auch dem AI Mode, da kommt jetzt natürlich auch diese Audio Overviews genau passend, denn es geht ja alles in eine Richtung, nämlich dass Google versucht, die Nutzer bei sich zu behalten in seinem eigenen Ökosystem. Das ist beim AI-Mode schon so, dass da die Links, die da angezeigt werden, in meisten Fällen auf Google-eigene Dienste zeigen, wie zum Beispiel Google Business Profiles oder andere. Und krasser ist es bei den Audio-Overviews, denn da habe ich da überhaupt keinen Grund mehr, mich irgendwo hinzubewegen. Ich kriege ja alles vorgesprochen und vorgelesen. Ja, insofern passt das sehr stark zu der Strategie von Google. Und da müssen wir nur mal schauen, wo dann letztendlich diejenigen bleiben, von denen Google diese ganzen Inhalte dann hat, die Inhalte erstellen. Das ist ja auch so eine Diskussion, die heutzutage geführt wird. Für mich eigentlich jetzt nicht überraschend. Das ist so ein Puzzleteil, was sich zum Großen und Ganzen zusammenfügt. Und eigentlich nur folgerichtig, dass Google das macht. Und das wird in Zukunft wahrscheinlich noch weitere Formen annehmen. Vielleicht gibt es dann auch noch die irgendwann Google Video Overviews. Da kriegen wir das dann Ganze noch in Filmchen verpackt oder so. Keine Ahnung. Kommt bestimmt alles eines Tages. Ja. Wie siehst du das?
Also ich glaube, Audio Overviews finde ich deswegen gut, weil du quasi dann endlich die Zeit unterwegs nutzen kannst, um Dinge zu suchen. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass Video-Overviews kommen werden. Also ich glaube, dass die Audio-Overviews vollkommen ausreichend sein werden und dass die sehr stark mit Headphones oder mit Kopfhörern oder irgendwelchen Mobile-Devices, die halt für unterwegs sind, da sind oder halt für ein Meeting, wo man sagt, hey, schau mir das bitte kurz nach. Ja? Man hat das quasi mitlaufen und irgendwer weiß gerade nicht genau, wie das heißt. Dann sagt man, such mir das bitte, wie schaut das wirklich aus? Ja. Und das heißt, es wird einfacher zu integrieren sein in Gruppen, einfacher zu integrieren sein alleine, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Und deswegen glaube ich, dass das ein ziemlicher Gamechanger wird in der ganzen Suche. Ich habe natürlich auch diese ganzen Themen auch gelesen, eben was ist dann mit den Content-Creatern. Ne? Also all die, die Informationen tut sich da Google nicht quasi selbst austrocknen, wenn dann die Creator irgendwann nicht mehr den Content generieren und lalala. Und ich glaube, man muss das auch wieder in Szenarien denken. Also ich oder halt auch in Kategorien. Also ich glaube, so informational Sachen, da gebe ich absolut recht. Also ich glaube, informational Content wird komplett in die Audio-Overviews oder in KI-Overviews oder was auch immer komplett aufgehen. Und da wird auch wird der Content-Creator auch nichts mehr haben. Aber die Wahrheit ist, das braucht man auch nicht mehr. Weil es ist schon alles gecrawled, es ist schon alles gelesen, es ist schon alles, man weiß schon alles über die Menschheit. Das Internet ist durchforstet und so viel Neues passiert nicht. Ja. Die einzigen, die vielleicht übrig bleiben, sind eben die Journalisten. Ja. Die Journalisten, das sind die, die aus dem echten Leben Informationen in die digitale Welt transportieren, sage ich jetzt einmal. Und damit meine ich nicht eben irgendwelche Content Creator, sondern ich meine halt tatsächlichen Journalismus, der halt die reale Welt beobachtet und dort Informationen zusammenfasst für andere in der Welt. Und ich glaube, dort wird es eigene Modelle geben und das sieht man auch an den Agreements, die jetzt schon da sind mit New York Times und mit Business Insider und was weiß ich, ja. Also, und da sieht man schon, dass diese Modelle oder diese Unternehmen wie Google oder OpenAI sich schon hier quasi die Content-Sicherheit geholt haben und die halt auch dafür bezahlen. Im B2B-Umfeld, das ist wiederum ein eigenes, also alles, was Business-Umfeld ist, also wo man Produkte oder Services anbietet, da glaube ich, ist es auch irrelevant, weil letztendlich, was auch immer der Kunde tut vorher, sich erkundigen, lesen, informieren, was auch immer, kaufen muss er immer bei dem Dienstleister oder bei dem Produkthersteller. Das heißt, das Einzige, was sich verändert, ist der Funnel. Also du hast jetzt nicht mehr so einen Einfluss auf den Funnel, sondern du musst jetzt einfach deine Informationen und deine Daten und deine Dienstleistungen so aufbereiten, dass sie die KI nutzen kann und daraus Informationen generieren kann, die eine Relevanz für den Endkunden haben. Das heißt, es ist sehr stark Branding, es ist sehr stark also für den ganzen Grounding-Mechanismus sozusagen, also all die Informationen für den Grounding-Prozess musst du zur Verfügung stellen. Aber auch wenn du jetzt keinen Traffic auf deiner Seite bekommst, ist es komplett egal, weil am Ende des Funnels muss er bei dir aufschlagen und sagen, ich möchte das jetzt kaufen. Und da wird es keine Gatekeeper geben, sondern vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ah, ich habe dir jetzt schon so vorqualifiziert und ich könnte es jetzt dir oder dem anderen geben. Aber wenn du ein einzigartiges Business hast und tatsächlich eine Alleinstellung hast, dann wirst du keine Gatekeeper sehen. Das heißt, es kommt immer auf dein Geschäftsmodell an. Und wenn dein Geschäftsmodell sauber ist und wenn dein Geschäftsmodell klar ist, wirst du auch das Problem der Gatekeeper nicht haben. Und dann wirst du auch das Problem des Traffics nicht haben. Und dann wirst du all diese Probleme, von denen alle jetzt reden, nicht haben. Das heißt, das Einzige, worauf du dich fokussieren musst, ist, dass du einen echten Moat hast.
Also bei den meisten Punkten stimme ich dir zu, beim Thema Informational Content zum Teil. Und zwar ist es so, ich stimme dir da auch zu, aber ich möchte es erweitern. Du hast ja jetzt gesagt, okay, journalistische Inhalte, die also wirklich aus dem Leben sind, genau, die werden weiterhin auch eine Chance haben. Und ich würde diese Kategorie, die da weiterhin eine Chance hat, noch ein bisschen erweitern wollen. Also im Prinzip alles, was so auf eigenen Erfahrungen basiert. Und das müssen jetzt nicht unbedingt nur News sein oder so, sondern das können zum Beispiel auch Erfahrungsberichte sein mit neuen Produkten, mit Dienstleistungen. Also alles, was meiner persönlichen Lebenserfahrung entspricht oder auch alles, was meiner Expertise entspricht. das würde ich da noch sehen. Und ja, darüber hinaus auch eigene Zahlen, Daten, Fakten. Also wenn man zum Beispiel eigene Studien oder Forschungen anstellt. Sowas ist auch nach wie vor interessant und wird, glaube ich, auch noch Chancen haben.
Und das wird Monetarisierungsprobleme haben, das will ich damit sagen, ja.
Das schon, genau.
Und deswegen ist es vielleicht kompliziert. Also das ist ja, weil ich sage ja nicht, dass das nicht gebraucht wird. Es wird weiterhin gebraucht, nur das Monetarisierungsmodell wird eben für alles, was Forschung ist, alles, was irgendwie Meinungssache ist, wird schwierig sein. Und ich glaube, dass deswegen sich der Meinungsteil sehr stark in Social Media zurückziehen wird und dass der Forschungsteil sehr stark in die geförderte Forschung gehen wird.
Ja, ich denke auch, dass es jetzt eine direkte Monetarisierung, also über Traffic und was weiß ich, dann irgendwelche was Anzeigen schalten oder Abos und so weiter, das wird schwieriger. Ich glaube, dass es mit solchen informationsorientierten Inhalten vor allem darauf ankommt, als Marke, als Anbieter, als Experte, wie auch immer, sichtbar zu sein, dass man zum Beispiel zitiert wird, dass man gar nicht unbedingt jetzt einen Link bekommt oder Klicks, sondern dass man, ja, wie so in der klassischen Werbung früher, wie in der Printwerbung, wie in der Radio-TV-Werbung, dass man durch diese Wiederholung und diese immer fortwährende Erwähnung einer Marke im Zusammenhang mit einem Produkt oder einer Dienstleistung oder mit einer bestimmten Forschungsrichtung, dass man dadurch bekannt wird und dann zum Beispiel auch auf anderen Wegen Kontakte generiert, die dann zum Beispiel über Social Media oder vielleicht auch über direkte Aufrufe der Website stattfinden können. Ja, also ich glaube, das sehe ich auch wie du, man muss sich verabschieden so ein bisschen von dieser logischen Kette, ich bin in der Suche sichtbar, ich bekomme Klicks und darüber passiert dann was. Also es wird einfach viele weitere Wege geben, ja.
Ich glaub, das Problem ist, wovor viele sich fürchten, ist die Kontrolle über den Funnel aufzugeben. Also wir sind ja alle geprägt im Marketing, Funnel-based Sales oder Lead Generation, wo wir steuern über Impressions, über Klicks, über Meinungen, über Branding, halt wo wir im Funnel ansetzen, ganz oben, in der Mitte oder unten. Das haben wir jetzt nicht mehr so unter Kontrolle durch diese ganze KI-Thematik. Und deswegen ist es wichtig, sich halt auf die Dinge zu reduzieren, die man halt unter Kontrolle hat. Und das ist der eigene Mode. Das ist die eigene Informationsbasis und dass man ein bisschen darauf vertrauen kann, dass halt die alten Methoden, also wie die Google-Suchmaschine, immer noch, also die Suche wird immer noch ein Feature der KI sein. Ja, also das ist ja die Idee, also da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass eben Search Engines jetzt nicht mehr für End-User vorhanden sein werden, aber halt für KI-Agenten. Also das Search Engines werden quasi das Grounding für die KIs erfüllen. Und dort gilt es halt, sich zu positionieren, dass man dort in dem Grounding-Prozess auftaucht. Ich glaube, dass man sich eben von dem Gedanken der, also alles, was Werbung, also Display-Werbung basierend war, einfach kein weiteres, also es wird keine Existenzberechtigung mehr haben. Das heißt, man muss sich auf die nächste Ebene stürzen. Das heißt, tatsächliche Vermittlung von Informationen oder halt tatsächlich einen Value Add. Ja? Und das Interessante ist, wir haben jetzt, wir arbeiten ja jetzt schon länger dran, aber ich sehe jetzt bei uns die ersten tatsächlichen Kunden über die Chatbots. Ja? Also es geht, ja, will ich damit sagen. Ob man darauf schon ein Geschäftsmodell aufbauen kann, ist eine andere Frage. Aber ich kann schon sagen, dass wir mit nur 3% des Traffics schon Kunden generieren. Ja? Also nicht nur Leads, sondern tatsächlich Kunden. Und das ist, glaube ich, jetzt auch der Unterschied, weil, wie gesagt, der Traffic, den wir da über diese Bots kriegen, und das ist hauptsächlich eben ChatGPT, Perplexity und Gemini, Also das sind die drei von Microsoft Copilot, ja. Und konvertieren tun tatsächlich Perplexity und ChatGPT konvertieren schon. Und das aber mit einem so geringen Anteil von Traffic, dass das eigentlich ein statistischer, entweder das statistischer Outlier ist, aber dafür ist die Häufigkeit auch zu groß. Ja.
Aber das würde ja zum Beispiel sehr gut zu der Aussage von Google passen. Die sagen ja zum Beispiel, dass die AI-Overviews qualifizierteren Traffic schaffen als jetzt die klassische Suche. Ja? Ja. Das heißt also auch, dass da ein stärkerer Zusammenhang zwischen Klicks und Conversion besteht. Das würde ja dazu passen. Ne?
Genau.
Interessant wäre natürlich auch zu gucken, wie ist diese Attribution? Also bekommt ihr zum Beispiel auch Anfragen über Leute, die jetzt vielleicht nicht geklickt haben auf ein Ergebnis in Perplexity oder ChatGPT, die aber zum Beispiel was von euch gehört oder gelesen haben dort? Mhm. Das wäre mal spannend auch.
Also was wir sehen zum Beispiel ist, dass der Direct Traffic sich massiv erhöht hat.
Ja.
Also das sind Anzeichen dafür, dass das so ist. Beweisen können wir es nicht, weil die Attribution natürlich nicht nachvollziehbar ist. Und wir halt durch diese ganze GDPR-Geschichte halt auch sehr eingeschränkt sind in der Verfolgung von Kunden. Mhm. Aber alleine der markierte Referral-Traffic, der konvertiert, ist schon ausreichend, um diese Rückschlüsse zu ziehen. Und ja. Mit der gleichzeitigen Steigerung des Direct-Traffics könnte man auch wieder Rückschlüsse ziehen, dass es da Zusammenhänge gibt. Ja, ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß man nicht. Wir werden dann auch Umfragen machen mit Kunden, wie sie auf uns gekommen sind. Aber es gibt tatsächlich Kunden, also wir beobachten das jetzt seit 2-3 Monaten, ja, also ist noch nicht so lange her, dass tatsächlich hier Conversions stattfinden. Und zwar nicht nur Lead-Conversions, sondern tatsächliche Customer-Conversions. Und deswegen auch mein leichter Optimismus als Dienstleister, dass es tatsächlich nicht darauf ankommt, welchen Traffic du hast und dass diese ganzen Metriken, die man da irgendwie hat, irrelevant sind, weil er muss trotzdem zu dir kommen und kaufen.
Genau, das ist ja auch das, was ich eigentlich schon immer sage, dass gerade jetzt so die klassischen Anbieter von Dienstleistungen sich jetzt da gar nicht so Sorgen machen müssen, im Gegenteil, sondern eher die Chancen und Möglichkeiten sehen sollten, die sich jetzt eben zunehmend entwickeln. Das passt ja dazu. Okay, spannender Einblick jetzt auch mal wieder aus der Praxis, auch auf die wahrgenommenen Auswirkungen. Und wir haben in unserer Kategorie KI's Next Topmodel noch was mitgebracht, und zwar es gibt ein neues Videomodell, was von der Videoqualität fast schon, zumindest in dem, was ich gesehen habe, besser erscheint als VO3, was ja bisher so der Benchmark ist von Google. Das Ganze ist aus China, ich glaube Minimax heißen die das entwickelt haben. Das Modell heißt Hailuo 02. Wenn man da auf die Website geht, da haben wir wirklich auch beeindruckende Beispielvideos. Ein Video, das geht ja gerade, oder eine Serie von Videos geht gerade viral von verschiedenen Tieren, die im Schwimmbad vom Sprungbrett ins Wasser springen und dabei tolle Salti und andere Figuren zeigen. Und es gibt verschiedene Pluspunkte von diesem Hailuo 2. Einmal ist es günstiger, also man kann zum Bruchteil der Kosten Videos generieren im Vergleich zu VO3. Man hat Videos gleich in 1080p Qualität, also Full HD. Ein Nachteil ist allerdings, dass die Tongenerierung, die wir bei VO3 haben, also mit natürlicher Sprache, mit passenden Hintergrundgeräuschen, die gibt's da noch nicht. Das soll aber möglicherweise demnächst kommen. Ja, du hast es ja auch mal angeschaut. Wie ist dein Eindruck?
Ja, die Videoqualität ist natürlich großartig. Also es hat ja auch die Midjourney hat ja auch ein Videomodell rausgebracht, das ja auch sehr schön ist. Also es ist eine ähnliche Qualität auch, also auch von der Ästhetik her. Aber wie gesagt, der Videomodelle gab es ja vorher schon, ja. Ob die Qualität gut oder schlecht war, ist immer sei dahingestellt. Das eine ist vielleicht irgendwie schon Kinoqualität, das andere ist vielleicht eher so Comic-Qualität. Aber der Game Changer ist tatsächlich ungebrochen der VO3, Audio und Video und Synchronisation von Sprache. Und bis das Wettbewerb, also bis da ein Wettbewerber da ist, geht meiner Meinung nach nichts über VO3. Das ist für mich das Nonplusultra. Und ich habe auch schon mit VO3 auch schon experimentiert und das ist wirklich, wirklich gut. Und diese chinesischen Modelle, die sind auch sehr gut in der Videogenerierung, aber dann irgendwie, wenn du dann Audio das alles irgendwie nachmachen musst und dann irgendwie noch reinschneiden und synchronisieren, das ist halt immer noch nicht, also es ist so wie die Image-Generierung, bevor Text funktioniert hat. Ja,
ja, genau. Nein, das will man ja auch nicht. Also das, wenn man dann noch einen großen Aufwand hineinstecken muss, dass das dann gut aussieht oder gut klingt, das ist ja genau das, was diese KI-Tools eigentlich vermeiden sollen. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Für mich bleibt auch deshalb erstmal VO3 das Tool der Wahl. Aber es ist eben schon auch schön zu sehen, dass es da Wettbewerb gibt und Konkurrenz belebt das Geschäft, beziehungsweise die Qualität, das werden wir da sicherlich auch sehen. Ne? Ja, wir haben noch was mitgebracht, auch in dieser Kategorie, und zwar etwas, was so ein bisschen beängstigend ist. Ich weiß nicht, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer von euch, die kennen sich vielleicht noch an eine Sendung erinnern mit Eduard Zimmermann, die hieß Vorsicht Falle. Da ging es um Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Das heißt also Tricks, wie die Leute über aufs Kreuz gelegt werden von irgendwelchen Trickbetrügern. Und die Möglichkeiten dieser Trickbetrüger, die sind jetzt in einem unvorstellbaren Ausmaß gewachsen. Es gibt nämlich per KI jetzt die Möglichkeit, nicht nur zum Beispiel die Stimme täuschend echt von Bekannten oder Verwandten zu imitieren, sondern auch die Empathie desjenigen, der betrogen werden soll, also Emotionen, zu erkennen und dann die KI entsprechend darauf reagieren zu lassen. Also Stichworte hier sind zum Beispiel WarmGPT, was eben für Cyberkriminalität genutzt wird, und auch noch weitere Dinge wie zum Beispiel Emonet Voice. Also es macht mir schon so ein bisschen Sorge, und ich werde jetzt bei jedem Anruf oder jeder Nachricht, die ich bekomme, noch genauer hinschauen und hinhören, oder? Du auch?
Ja, also es ist das Toolset der Cyberkriminalität, baut sich immer weiter aus. Ja, also WarmGPT, wer es nicht kennt, ist quasi so eine Art GPT-System für Cybersecurity und Cyberkriminelle. Ja, und das heißt, es hat all diese Guardrails nicht, um halt die normal in jedem GPT-Modell normalerweise drinnen sind. Das liegt daran, dass es als Open Source Llama und xAI trainiert wurde und auch noch verschiedene andere Modelle. Also es sind quasi alles, was Open Source ist, und es wurde noch ein Feintuning gemacht, wo halt all diese Barrieren einfach entfernt werden. Und dadurch ist es ausgezeichnet, um Social Engineering und Phishing also Systeme zu bauen. Und jetzt gibt es halt ein neues Toolset, das ist von seiner KI-Forschung, von seinem KI-Forschungskollektiv, die heißen Lion, und die haben eben dieses Emonet Voice rausgemacht. Und das Emonet Voice, wie du es eh schon gesagt hast, kann halt aus 40 verschiedenen Emotionen herauslesen, die in einer Stimme sind. Das heißt, kann Angst und also ist das jetzt Angst oder ist das Aufregung, ist das Freude, ist das Spaß, ist das Anspannung, ja. Und das klingt jetzt ganz cool, ja, aber wenn du das jetzt kombinierst, wenn du jetzt hergehst und du baust jetzt deinen Workflow, ja, dein Workflow of Doom, ja, dann nimmst WarmGPT, generierst irgendwelche E-Mails und Phishing und sonstige Dinge, dann nimmst du ein Text-to-Speech-Model, ja, das halt über Telefon quasi Stimmen imitiert von irgendwelchen Leuten, die dann auf das reagiert haben. Die rufen denen an, sagen, ja, mein Enkeltrick, ja. Und gleichzeitig lässt du halt Emonet laufen, die heraushört, ob die Person auf der anderen Seite das jetzt ernst nimmt, nicht ernst nimmt, ängstlich ist, nicht ernst ängstlich ist. Und dann fütterst du in Real-Time quasi dein Speech-Model und passt quasi deine Sprache an. Bedrohst mehr oder bringst Beispiele, die halt Stress auslösen oder Unsicherheit oder Angst. Und dann kannst du den halt treiben. Und wenn du das systematisch machst, und die KI ist halt, die kann halt systematisch diese Dinge und mit einem guten Reasoning-Modell dahinter, kann sie halt Szenarien aufbauen, die halt super effektiv sind. Und kann halt dynamisch darauf reagieren, weil sie anhand der Stimme erkennt, ob du das jetzt ernst nimmst, nicht ernst nimmst oder ob du das jetzt als Witz auffasst oder ob du tatsächlich gestresst bist. Ja? Und das macht das alles schon sehr, sehr gefährlich. Also gerade bei so Cold Calls oder halt so Bedrohungsszenarien, die über Telefon reinkommen oder über WhatsApp und dann irgendwie mit einem Anruf hinterher. Also da kannst du jetzt schon im Social Engineering kannst du richtig üble Szenarien bauen, ja, und schon automatisiert bauen. Das kannst du skalieren, ja.
Gefährlich wird ja immer dann, wenn Emotionen reinkommen, weil dann das, also wie zum Beispiel Stress oder Angst, weil dann das Gehirn sowieso runterfährt und man gar nicht mehr so rational ist. Das heißt, selbst wenn jetzt der Fake gar nicht so perfekt wäre, dann ist man da schon ein leichtes Opfer. Ja, das sieht man ja am Enkeltrick, wenn dann irgendwelche Horrorgeschichten erzählt werden. Und wenn das jetzt noch kombiniert wird mit dieser technischen Raffinesse, dann sehe ich da fast keine Chance mehr, dem zu entgehen. Also ich wüsste, also auf Anhieb jedenfalls nicht, ja, wie man sich davor schützen sollte.
Ja, ja, und das kannst du jetzt mit all dem kombinieren, was wir heute schon durchgesprochen haben, mit einer dystopischen Blase, wir können noch auf das Thema von Foxconn und Nvidia kommen. Ja.
Genau.
Mhm. Weil es ist ja nicht nur so, dass diese Modelle sich weiterentwickeln, sondern sie können sich auch replizieren. Und es gibt da gerade ein Beispiel. Foxconn und Nvidia haben jetzt ein Programm gestartet oder eine Vereinbarung, wo sie in der Fabrik in Houston humanoide Roboter bauen wollen. Also Foxconn baut die humanoiden Roboter und Nvidia liefert das Rechenmodell und auch das Groot. Ja, also das ist dieses Modell, das Betriebssystem für die humanoiden Roboter. Und diese Roboter sollen KI-gesteuert über das über diese Nvidia Isaac Plattform den Nvidia GP300 Server bauen. Also bis jetzt ging das ja nicht, weil die halt nicht so gut waren. Also die Roboter hatten nicht diese Fähigkeiten. Aber durch dieses Groot und durch die KI-Weiterentwicklung sind die jetzt immer besser. Und jetzt bauen diese Roboter quasi die GPUs, die wiederum dazu nötig sind, um noch bessere Modelle zu trainieren, die dann wiederum noch bessere Roboter bauen und noch bessere Fähigkeiten entwickeln, um dann wiederum mehr Server oder GPUs zu bauen. Das heißt, es ist so eine Art Beschleunigungseffekt, ein selbstbeschleunigter Effekt. Und das ist auf der einen Seite ganz cool, weil es natürlich ein großes Problem löst, also die Skalierung und die Geschwindigkeit der Entwicklung, der KI-Entwicklung und auch die Produktion. Aber auf der anderen Seite kann das halt auch ganz schnell irgendwie in so eine Singularität führen, ne? Von der wir alle schon oft gehört, aber nie so wirklich ernst genommen haben. Und wir, also alle sind sich einig, dass das wahrscheinlich kein Event sein wird, sondern dass das ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess ist, der dann irgendwann einmal sich als Singularität entpuppt. Ja? Aber wir werden es halt nicht feststellen, sondern wir werden es im Nachhinein wissen.
Mhm. Das ist dann so eine Art Evolution, also die jetzt da stattfindet, eine sich selbst fortschreitende Evolution, die ohne Zutun des Menschen funktioniert, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, und dann machen auch viele Dinge Sinn, die jetzt auch in den USA, also diese ganze, also von den Tech-Bros, die ja auch fordern, dass diese ganzen Sachen in den USA stehen, diese Fabriken. Und alle haben sich gewundert, ja, aber wo sollen die ganzen Arbeiter herkommen? Na, gar nicht. Die Roboter sollen das machen. Und dann ist es auch egal, wo das steht. Also dann ist es besser, es steht in den USA als in Taiwan oder in China oder in Südkorea. Das macht dann alles wieder mehr Sinn. Die Frage ist, wussten die das schon? Oder ist das jetzt einfach nur opportunistische Entwicklung? Oder ja, wo stehen wir eigentlich, ja, mit unserem Wissensstand? Also wie weit sind wir hinterher und wo ist die Technologie in Wirklichkeit?
Ja, genau. Ja, also einige Dinge, die schon jetzt ein bisschen Besorgnis erregen. Und ja, aber auch spannend sind, muss man auch sagen. Also das hält sich bei mir immer so ein bisschen die Waage. Also beziehungsweise ich sehe die Chancen immer noch größer als die Risiken, ja.
Ich sowieso auch. Also ich bin ein grundsätzlicher Optimist. Ich bin wirklich von Grund auf Optimist. Und ich denke, dass das die Entwicklung der Menschheit ist, die jetzt hier gerade passiert. Und ob wir es wollen oder nicht, sie wird passieren. Und wo das hinführt, dort wird es hinführen und der Mensch wird in der nächsten Evolutionsstufe seine Rolle einnehmen, wo sie halt auch liegen mag. Vielleicht sind wir Haustiere von KI, vielleicht sind wir die Gegner wie in Terminator, vielleicht liegen wir in irgendwelchen Wasserschalen und werden als Energiequelle wie in Matrix genutzt. Oder wir werden zu Cyborgs wie in Shadowrun, ja, wo halt jeder das quasi im Gehirn eingepflanzt hat. Oder wir werden wie Q aus Star Trek und wir sind eine nicht elementare Spezies, die nur aus Wissen besteht und allmächtig ist.
Ja, wir werden es erleben. Also wir vielleicht auch nicht mehr, keine Ahnung, aber die nachfolgenden Generationen werden es erleben. Und ja, also ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf einem Weg, an einem Umbruch, den es so bisher noch nicht gegeben hat. Ich glaube, das geht sogar noch über die Industrialisierung hinaus. Das ist jetzt nur vielen noch nicht klar, aber das wird so tiefgreifende Konsequenzen haben. Da muss man sich echt anschnallen. Übrigens, falls ihr es nicht gemerkt habt, ich glaube, ihr habt es gemerkt, wir haben heute einen Gast in der Sendung dabei. Und zwar mein Hund Alba hat sich ein paar Mal zu Wort gemeldet. Ich hoffe, das war nicht zu laut und zu störend, aber die wollte halt auch ihren Beitrag leisten heute zu unserem Podcast. Meistens, wenn der Postbote kommt. Und genau, an der einen oder anderen Stelle habt ihr es vielleicht gehört. Also das ist Alba, nur dass ihr Bescheid wisst.
Ich weiß jetzt nicht störend.
Ja, ich denke auch. Also ich habe Erfahrungen auch aus anderen Podcasts, dass das eigentlich immer sehr, wie soll ich sagen, also es ist der Beweis, dass wir das nicht per KI machen hier. Wir sind echt.
Sagst du und jetzt?
Ja, genau, sage ich jetzt. Vielleicht haben wir es aber auch nur geschickt irgendwie eingeschnitten oder so. Ja, na, man weiß es nicht. Heute darf man ja nichts mehr trauen. Ja. Zum Schluss haben wir noch eine Kurzmeldung mitgebracht für euch. Und zwar T-Mobile und Starlink, die tun sich zusammen in den USA. Und das soll dann einen besseren Service für die Mobilfunkanwender bringen. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Genau, die Kooperation ist ja schon länger da. Also T-Mobile und Starlink haben sich ja zusammengetan, um diese ganzen Sendelöcher, also halt zu stopfen, weil Starlink halt überall dort stattfinden kann, wo es sich nicht auszahlt, Sendemasten aufzubauen. Und ab 1. Oktober sollen dann schon mal die MMS und SMS möglich sein, also über Starlink. Also jeder, der dann einen T-Mobile-Vertrag hat, kann dann zumindest MMS und SMS empfangen, auch wenn kein Empfang da ist. Und ab 2026 gibt es dann halt auch Sprach- und Datendienst. Und das ist dann, und das wird, glaube ich, auch so der Mode, der von unserem dystopischen Sektenführer Elon Musk, der braucht natürlich noch mehr Kapital, um seine Dystopie aufzubauen. Und das, die Disruption der Telekommunikation, ist sozusagen der Sargnagel, den wir uns selbst geben. Weil damit hat er die Allmacht, wenn er die Telekommunikation auch noch disruptet mit seinem Starlink. Alle versuchen das irgendwie zu unterbinden. Alle wussten es schon, als die ersten Starlink-Satelliten hochgeschossen wurden. Alle, die die Gelegenheit gehabt haben, haben versucht, da rein zu investieren oder haben rein investiert. Und all die anderen wie wir werden dann die Ex-Zombies in der Musk-Sekte.
Okay, also ich hoffe, dass wir jetzt nicht unsere Hörerinnen und Hörer hier komplett irgendwie verängstigt haben heute oder dass sie jetzt, der Zukunft bange entgegenblicken. Das war bestimmt nicht unsere Absicht. Ich glaube, es geht eher darum, so ein Spektrum zu zeigen, ja, zwischen Chancen und Risiken. Ja. Kann dann jeder selber draus machen, was er oder sie will. Wie gesagt, ich finde es spannend und genauso wie wir unseren Austausch hier. Und wir haben heute wieder wirklich eine ganze Menge abgearbeitet, würde ich sagen. Abgearbeitet im positiven Sinn. Also es war wirklich wieder ein schöner Austausch. Und wie immer mit neuen Impulsen. Vieles werde ich auch noch ausprobieren. Das ist ja immer das Schöne, dass man die Dinge auch immer gleich in der Praxis dann testen kann und schauen, ob man da persönlich was von hat und ob das was bringt. Also es ist alles auch sehr nah am täglichen Geschäft. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Danke, Yusuf, für das schöne Gespräch mal wieder. Kleiner Ausblick, in den nächsten Wochen wird es so sein, wir werden eine schlanke, kompakte Ausgabe haben von unserem Podcast, denn du wirst jetzt 3 Wochen nicht dabei sein. Und das heißt, es wird für euch dann so eine Ausgabe geben, da könnt ihr mit mir Vorlieb nehmen oder müsst mit mir Vorlieb nehmen, ob ihr wollt oder nicht. Und ich werde dann für euch immer so einen kompakten News-Überblick bieten. Genau. Also, genießt diese Folge nochmal. Dann müsst ihr jetzt für ein paar Wochen auf Yusuf verzichten. Aber du kommst ja dann wieder in alter Frische oder in neuer Frische aufgetankt, oder?
Genau. Ich bin jetzt 3 Wochen auf Urlaub und bin mal offline komplett, wenn es geht. ich bin überzeugt, du wirst das sehr gut machen. Vielleicht steigert das auch unsere Zahlen. Wenn es mal nicht so lange dauert und wenn nicht einer immer die ganze Zeit dystopisches Zeug reinlabert. Nochmal, ich bin grundsätzlich Optimist, ja. Nur, dass das alle verstehen. Das ist alles,
genau.
Das ist alles mit einem großen Schmunzeln. Wer das Video sieht, der wird das sehen. Wer es nicht in der Stimme raushört. Ich meine das alles nicht ernst, auch wenn es vielleicht halb ernst ist.
Ja, genau. Nee, also da sind wir uns einig. Und guter Hinweis, man kann uns nicht nur hören, man kann es auch sehen. Also wenn ihr wollt, auf YouTube gibt es auch den Kanal dafür, KI und Tech to go. Schaut mal rein. Dann, falls ihr mal mit den Stimmen auch Gesichter verbinden wollt, ja, dann ist das eine Empfehlung.
Gut, ja, vielen Dank an alle, die es bisher geschafft haben. Ich wünsche euch einen schönen Sommer in den nächsten 3 Wochen und ich bin dann in der 4. Woche wieder dabei und freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Bis dahin, viel Spaß dir auch, Christian.
Dankeschön, schönen Urlaub wünsche ich dir.
Danke. Und
tschüss. Dann tschüss.